Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind eure Hosts Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, wir lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen von A bis Z und wir sind ja schon in Staffel 2 und dieses Mal geht es alphabetisch darum, welche Tatwaffe verwendet wurde. Und wir sind jetzt beim Buchstaben B und da hat ein Zufallsgenerator die Waffe Brechstange ausgespuckt. Und es ist irgendwie sehr makaber. Ich muss mich noch ein bisschen an dieses Format gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch.
Aber ich habe wieder einen guten Fall rausgesucht, glaube ich. Und bevor wir aber da rein starten, geht's natürlich wieder in Shakis Fakten.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Das Brecheisen oder die Brechstange ist ein Werkzeug, das auf den ersten Blick simpel wirkt. Und dort steckt überraschend viel Geschichte dahinter. Schon sein Name hat eine spannende Herkunft. Der englische Begriff Crowbar soll tatsächlich auf einen Vogel zurückgehen. Die Form des Werkzeugs erinnert an einen Schnabel oder die Füße eines Raben, weshalb sich die Bezeichnung aus Craw, also für Rabe, und Bar für Stange entwickelt haben könnte. Doch nicht nur sprachlich, auch technisch blickt das Brecheisen auf eine lange Vergangenheit zurück. Es gehört zu den klassischen Hebelwerkzeugen und nutzt eines der ältesten physikalischen Prinzipien überhaupt, das Hebelgesetz. Dieses war bereits in der Antike bekannt und macht das Brecheisen bis heute so effektiv. Mit wenig Kraft lässt sich große Wirkung erzielen. Auch kulturell hat das Werkzeug Spuren hinterlassen. Im England des 15. und 16. Jahrhunderts war es unter Namen wie Craw oder Iron Craw gebrauchlich. Sogar William Shakespeare erwähnte ein solches Iron Craw in Romeo und Julia, ein kleiner, aber faszinierender Beleg dafür, wie alltäglich das Werkzeug schon damals war. Im Laufe der Zeit haben sich zahlreiche Varianten des Brecheisens entwickelt. Mit rundem oder flachem Querschnitt, mit speziellen Enden zum Nagelziehen oder in besonders robusten Formen für Feuerwehr und Rettungskräfte. Trotz dieser Vielfalt gibt es keinen eindeutigen, belegten Erfinder. Die Grundidee ist so schlicht, dass sie sich vermutlich über Jahrhunderte aus einfachen Metallhebeln heraus entwickelt hat. Diese lange Geschichte spiegelt sich auch in den vielen Namen wider, die das Brecheisen trägt. Je nach Region nennt man es Brechstange, Stemmeisen, Nageleisen oder Kuhfuß. Im Englischen ist es als Pry oder Pry Bar, Jemmy, Jimmy oder sogar Pick Bar bekannt. Ja, also das war mein kleiner geschichtlicher Exkurs zum Thema Brechstange.
Danke dafür, Jacqui.
Bitte schön.
Frage von mir an dich.
Ja.
Habt ihr eine Brechstange zu Hause?
Nein.
Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der eine Brechstange zu Hause hat.
Ich wüsste auch nicht, für was. Also Ich glaube, es hat in meinem Leben noch nie eine Situation gegeben, wo ich mir gedacht habe, jetzt bräuchte ich eine Brechstange.
Ja, eben. Aber man kennt's und ich glaube, dass so viele Handwerker und sowas es zu Hause haben.
Mhm.
Aber auch da, für was?
Um Dinge aufzubrechen. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ein Handwerker unter euch ist, sagt uns Bescheid, für was ihr das hernimmt.
Okay.
Gut,
dann starten wir in unseren Fall.
Kill around the world.
Was passiert, wenn die Grenzen zwischen Liebe, Lust und Wahnsinn verschwimmt? Wir alle kennen Geschichten über Eifersucht. Meistens enden sie mit einem Streit, einer Trennung, vielleicht ein paar Tränen. Doch heute blicken wir in einen Abgrund, der so tief ist, dass er selbst erfahrene Ermittlern den Atem raubt. Es ist eine Geschichte über drei Menschen, die sich liebten oder es zumindest dachten. Eine Geschichte über ein Haus in Tulsa, Oklahoma, das zum Schauplatz einer Grausamkeit wurde, die man sich kaum vorstellen kann. Liebe Shaki, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur tödlichen Liebesdreieck. In der Mitte dieses Sturms Sarah McGuire, eine Frau, die nur helfen wollte und deren Mitgefühl zu ihrem Todesurteil wurde. Wer war Sarah Elizabeth McGuire? Wenn man ihre Familie fragt, dann leuchten ihre Augen. Sarah, geboren im Januar 1992 in Chickasha, war keine gewöhnliche junge Frau. Sie war das, was man in den USA einen Scrappiest Spirit nennt. Eine Kämpferin mit einem unglaublich zähen Geist. Sie war jemand, der nie wegsah, wenn Unrecht geschah. Sarah war die Anwältin der Unterdrückten. Sie suchte in jedem Menschen das Gute, selbst wenn es tief vergraben war. Sarahs Leben in Tulsa war ausgefüllt. Sie war keine Frau für einen Bürojob hinter Glaswänden. Sie arbeitete bei Speedy's Towing in Catoosa, einem Abschleppdienst. Man kann sich dort bildlich vorstellen, in Arbeitskleidung, die Hände schmutzig, keine Angst vor harter körperlicher Arbeit. Ihre Kollegen dort waren wie eine zweite Familie für sie. Aber wenn Sarah nach Hause kam, in ihr kleines Haus in der Nähe der Interstate 244, dann kam ihre andere Seite zum Vorschein. Sarah war eine Künstlerin. Wenn sie nicht gerade zeichnete, arbeitete sie mit Holz. Sie liebte es, Dinge mit ihren eigenen Händen zu schaffen, hatte immer ein Projekt auf der Werkbank oder plante im Kopf schon das nächste. Und dann war da noch Chandler. Chandler war kein Mensch, sondern ihr Hund. Aber für Sarah war er ihr Baby. Sie war eine leidenschaftliche Tierretterin. Wann immer sie ein Tier in Not sah, nahm sie es auf. Ihr Haus war ein Zufluchtsort für Tiere und, wie sich herausstellen sollte, leider auch für Menschen, die diesen Frieden zerstören würden. In dieses Leben treten zwei Personen. Nicholas Johnson, 28 Jahre alt, und Brinley Dennison, 25 Jahre. Nicholas kommt aus Tulsa, Brinley aus dem nahegelegenen Sepulpa. Zwischen den dreien entwickelt sich eine Beziehungsdynamik, die für Außenstehende schwer zu greifen ist. Nicholas und Brinley sind ein Paar, doch sie führen keine klassische Zweierbeziehung. Es entsteht ein sogenanntes Twisted Love Triangle, also ein verdrehtes Liebesdreieck. Beide, Nicholas und Brinley, beginnen eine intime, körperliche Beziehung zu Sarah. Sarah, die immer das Gute im Menschen sieht, öffnet nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Tür. Zeitweise leben sie alle drei zusammen unter einem Dach in Sarahs Haus. Nach außen hin mag es wie ein modernes, alternatives Lebensmodell wirken. Drei junge Leute, die gemeinsam den Alltag meistern und sich gegenseitig stützen. Doch im Inneren dieses Hauses braut sich etwas Dunkles zusammen. Was Sarah als Harmonie versteht, wird für Nicholas Johnson bald zum unerträglichen Gefängnis seiner eigenen Gedanken. In Nicholas Johnson beginnt es zu brodeln. Obwohl er selbst Teil dieses Dreiecks ist, obwohl er selbst eine Beziehung zu Sarah führt, zerfrisst ihn die Eifersucht. Es ist eine ganz spezielle Form von Eifersucht. Er erträgt es nicht, dass Sarah und Brinley eine eigene Bindung haben. Er fühlt sich ausgeschlossen, wenn die beiden Frauen Zeit miteinander verbringen. In seinem Kopf wird Sarah von einer geliebten Partnerin zu einer Rivalin und zu einem Hindernis. Diese Eifersucht ist kein leises Gefühl. Sie ist wie ein Gift, das alles vergiftet, was Sarahs Haus ausmacht. Nicholas will die totale Kontrolle über Brinley. Und Sarah steht diesem Wunsch im Weg. Später wird Nicholas gegenüber der Polizei behaupten, dass Brinley den Plan mitgeschmiedet hat. Dass sie Sarah loswerden wollten, um ihr Leben zu übernehmen. Sie wollten ihr Auto, ihr Geld, ihr Haus. Aber ohne Sarah. Sarah, die vielleicht spürt, dass die Stimmung kippt, aber immer noch hofft, dass man alles klären kann. Und Nicholas, der bereits im Baumarkt oder in seinem Werkzeugschuppen nach einer Waffe sucht. Das ist die Atmosphäre in den letzten Tagen. Er entscheidet sich für ein Werkzeug, das jedes Gefühl von Menschlichkeit vermissen lässt. Eine schwere Brechstange aus Stahl. Es ist Dienstag, der 4. Januar 2022. In Tulsa ist es winterlich. In Sarahs Haus brennt Licht. Nicholas Johnson hat die Entscheidung getroffen. Es gibt keinen Streit mehr, keine Diskussion. Er greift zur Brechstange. Nicholas tritt Sarah im Wohnzimmer gegenüber. Es ist kein fairer Kampf. Es ist ein Überfall. Mit unvorstellbarer Wucht schlägt er zu. Die schwere Eisenstange trifft Sarah am Kopf und im Gesicht. Ein Schlag nach dem anderen. Die Wunden sind so verheerend, dass die Polizei später von offensichtlichen Traumata sprechen wird. Eine höfliche Umschreibung dafür, dass ihr Gesicht fast bis zur Unkenntlichkeit zerstört wurde. Sarah McGuire bricht auf ihrem Wohnzimmerteppich zusammen. Aber hier beginnt der Teil der Geschichte, der diesen Fall so unerträglich macht. Sarah ist nicht sofort tot. Sie lebt. Sie liegt dort, schwer verletzt und kämpft. Sie röchelt und sie ringt nach Luft. Das Blut breitet sich auf dem Boden aus, während die beiden Menschen, die sie geliebt hat, über ihr stehen. Was tut man, wenn man gerade jemanden niedergestreckt hat? Die meisten Menschen würden weglaufen, in Panik geraten oder vielleicht doch noch den Notruf wählen. Nicholas Johnson und Brinley Dennison tun nichts davon. Sie lassen Sarah im Wohnzimmer liegen. Sie hören ihre verzweifelten Geräusche, das Röcheln einer Sterbenden. Und dann gehen sie ein paar Schritte weiter. Sie gehen in Sarahs Schlafzimmer und legen sich in Sarahs Bett. Und dort, während Sarah nur wenige Meter entfernt in ihrem eigenen Blut um ihr Leben kämpft, haben Nicholas und Brinley Geschlechtsverkehr.
Wow. Wie widerlich.
Ekelhaft.
Ja.
Nicholas wird später im Verhör diesen einen Satz sagen, der jeden Polizisten das Blut in den Adern gefrieren lässt. Er sagt, er konnte Sarah die ganze Zeit über im Nebenzimmer röcheln hören, während er mit Brinley intim war.
Oh, Leute. Come on.
Also, allein, dass man da in der Mut für sowas ist.
Ja.
Dieser Akt ist mehr als nur Sex. Es ist ein ritueller Triumph. Es ist die totale Auslöschung von Sarahs Würde. Für Nicholas und Brinley ist Sarah in diesem Moment kein Mensch mehr, sondern nur noch Hintergrundgeräusch für ihr eigenes Vergnügen. Irgendwann im Laufe dieser Stunden verstummen die Geräusche im Wohnzimmer. Sarah McGuire ist tot. Jetzt beginnt der zweite Teil ihres Plans, die Plünderung. Während die Leiche noch warm im Wohnzimmer liegt, durchsuchen sie das Haus. Sie nehmen Sarahs Bargeld, sie nehmen ihre Kreditkarte. Brinley Dennison geht sogar noch weiter. Sie setzt sich an Sarahs Laptop oder benutzt ihr Handy. Sie loggt sich in Sarahs Bankkonto ein und überweist Geld auf ein Konto, das sie für ihre Flucht vorbereitet haben. Sie packen ihre Sachen, sie entsorgen ihre blutverschmierte Kleidung, dann schnappen sie sich die Schlüssel zu Sarahs Auto. Sie steigen ein und fahren los. Ihr Ziel? Raus aus Oklahoma, rüber nach Arkansas. Auf ihrer Flucht benehmen sie sich, als wären sie auf einem Roadtrip. Sie halten an Tankstellen, kaufen Snacks, essen im Restaurant und sie benutzen Sarahs Kreditkarten. Überall hinterlassen sie eine digitale Spur aus gestohlenem Geld. Sie fühlen sich unbesiegbar, fast so, als hätten sie gerade eine lästige Last abgeworfen und würden nun in ihre gemeinsame Freiheit fahren. Und wie dumm kann man sein, dass man es im Jahr 2022 nicht kapiert hat, dass egal was für eine Transaktion du online machst mit Kreditkarte,
ja,
dass das jeder Polizist innerhalb von wenigen Stunden rausfinden wird.
Ich denke mir nämlich auch oft, dass es heutzutage ja total schwer ist, eigentlich ein Verbrechen zu begehen, aufgrund all dieser Dinge. Also ich weiß nicht, ich würde mir halt als Verbrecher denken, ich fange da gar nicht erst an, weil die kommen mir ja eh auf die Schliche. Und dann gibt's aber wieder solche, die sich denken, ah, ich komme mit allem davon.
Alles gut, ich kaufe einfach mit der Karte, ja, von der Frau, die ich gerade ermordet habe, sämtliche Sachen, die ich brauche. Ganz ehrlich.
Checkt also, doch keiner.
Ja, die schauen da bestimmt nicht nach.
Aber Gott sei Dank sind die so blöd, muss man sagen, oder?
Es gibt ja wirklich Leute, die sind einige Zeit auf der Flucht. Es gibt auch Leute, die schaffen es noch irgendwie, das Land zu verlassen, sind dann wirklich außer Griffweite. Aber das ist so dreist und so idiotisch, dass man denkt, dass das funktioniert. Und ich mache mir da auch ab und zu mal so Gedanken, so, wenn ich jetzt ein Verbrechen begehen würde, wie würde ich davonkommen? Ich meine, ich glaube, jeder hatte diese Gedanken schon mal. Das heißt nicht, dass man sich selber machen will oder sonst irgendwas, aber so diese intrusive thoughts, wie würde ich es machen?
Ja.
Und dann ist meine erste Gedanke wäre, ich schmeiß mein Handy weg, mein Laptop, habe keine Kreditkarte mehr, ich heb alles Geld ab, was ich habe, damit nirgendwo mehr irgendwas... Ja,
ich muss alles loswerden, was irgendwie auf mich zurückzuführen ist.
Ja. Ja. Alles, wo GPS drauf ist oder wo man online nachverfolgen kann, das muss alles weg.
Ja.
Oder man macht's halt so.
Ja. Blöd für sie, gut für die Polizei, würde ich mal sagen.
Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr. In Tulsa wird Sarahs Leiche entdeckt. Die Polizei betritt das Haus und findet ein Bild des Grauens. Sofort fällt auf, das Auto fehlt, die Wertsachen sind weg. Die Ermittler der Mordkommission Tulsa arbeiten unter Hochdruck. Sie kontaktieren die Banken und die Spur leuchtet sofort auf. Die Karten werden in Arkansas benutzt. Mittwoch, 5. Januar, also ein Tag später in Arkansas. Ein Streifenwagen nähert sich dem Parkplatz eines Whataburger Restaurants an der North College Avenue. Dort steht der Wagen. Die Polizisten nähern sich vorsichtig, bereit für einen bewaffneten Widerstand. Doch was sie sehen, ist schon fast bizarr. Nicholas Johnson und Brinny Dennison versuchen nicht einmal zu fliehen. Sie liegen seelenruhig auf der Rückbank von Sarahs Auto und schlafen. Die Flucht endet nicht mit einer Schießerei, sondern mit Handschellen, die im Schlaf zuschnappen. Sie haben keine Erklärungen, keinen Widerstand. Sie werden abgeführt und ins Washington County Jail gebracht. In den Verhörräumen zeigt sich schnell, wie stabil die Bindung zwischen den Killer-Lovers wirklich ist. Nicholas Johnson bricht als erster ein. Er legt ein volles Geständnis ab. Er gibt zu, dass er die Brechstange geschwungen hat. Aber er schiebt die moralische Last sofort auf Brinley. Er sagt, sie habe alles geplant, sie habe ihn manipuliert. Brinley wiederum gibt zu, dass sie beim Beseitigen der Beweise und beim Geldstehlen geholfen hat, versucht aber ihre Rolle kleinzureden. Beide werden wegen Mordes ersten Grades und Autodiebstahls angeklagt. Und ich finde das immer sehr interessant, wenn man solche Fälle hört, wo irgendwie ein Paar dabei ist, weil die sind so in love und so verbunden und so vertraut miteinander und so eng, dass sie sogar jemanden ermorden. Aber sobald die Ermittlungen losgehen, heißt sofort, anderer war's, der andere war's, nicht ich.
Ja, das sieht man dann, wie weit und wie tief diese Liebe wirklich geht und diese Loyalität. Ja.
So, ich mord für dich, aber ich sitze nicht im Gefängnis für dich. Wirklich das?
Ich glaube, zum Schluss ist sich halt jeder sich selbst am nächsten.
Offensichtlich, ja. Aber ich würd für dich ins Gefängnis gehen. Ich meine, du kriegst bald ein Kind. Das soll schon mit Mama groß werden.
Das ist sehr süß. Ich glaube, ich würde für dich nicht ins Gefängnis gehen.
Nein, klar. Aber ich hätte gern, dass du mich besuchst.
Das mache ich. Das ist in Ordnung.
Und mir eine Nagelfeile mitbringst, dass ich mich raus...
Alles.
Schleifen kann.
Ich schmuggel dir alles rein, was geht. Da bin ich dabei. Aber seien wir uns ehrlich, also wenn jemand von uns zwei da im Gefängnis eher überlebt und da so ein Gang, nee, nicht mal ein Gangmitglied, du wärst so der Boss dieser Gang, du würdest da alles übernehmen, also ich...
Das ist mein Gefängnis, Bitch. Ja.
Kannst du dir mich in einem Gefängnis vorstellen?
Ja. Und zwar weißt du wie. Hast du jemals Orange is the New Black geschaut?
Ja.
Yoga Jones.
Ah, ja. Ja, okay.
Das wärst du.
Ja, das sehe ich mich.
Ja,
okay.
Das sehe ich dich auch. Die Justiz in Oklahoma reagiert hart. Nicholas Johnson entscheidet sich für eine Strategie der Schadensbegrenzung. Er verzichtet auf ein Geschworenenverfahren und bekennt sich im Mai 2022 schuldig. Damit entgeht er der Gefahr, dass seine Jury die grausamen Details, wie zum Beispiel das Röcheln während des Sex, hört und ihn zum Tode verurteilt. Sein Schicksal steht fest, lebenslange Haft. Bei Brinley Dennison ist die Lage komplexer. Die Staatsanwaltschaft unter Steve Kunzweiler prüft intensiv, ob sie die Todesstrafe fordern soll. Die Kaltblütigkeit, mit der sie Geld von einer Sterbenden überwies, wiegt schwer. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, läuft der Gerichtsprozess noch. Also sie hat sich dagegen entschieden, dass sie sich schuldig bekennt. Was bedeutet das jetzt? Natürlich diese ganze Vorverhandlung laufen muss, danach eine Jury ausgewählt werden muss und dann erst die Gerichtsverhandlung stattfindet.
Okay.
Und das dauert oftmals einige Jahre. Und so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt noch nicht alles passiert.
Okay.
Was bleibt von Sarah McGuire? Ein gepflanzter Gedenkbaum in Apache, Oklahoma. Und die tiefe Trauer ihrer Schwester Jamie, ihrer Eltern und ihrer Arbeitsfamilie bei Speedy's Towing. Sarah starb, weil sie ihre Tür für die Falschen öffnete. Ihr Scrapiest Spirit wird in den Herzen derer weiterleben, die sie liebten, während Nicholas und Brinley den Rest ihres Lebens in den Mauern eines Gefängnisses verbringen werden, getrennt voneinander und verfolgt von den Geräuschen jener Nacht im Jänner. Und das, liebe Schaki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war das tödliche Liebesdreieck.
Ja, bei solchen Fällen denke ich mir immer, Schluss machen wäre halt auch eine Option. Also man hätte einfach sagen können, du, war nett mit dir, aber interessiert uns nicht mehr, ciao. Und irgendwie, es war alles so, sie haben das ja vorher geplant. Aber dafür, dass das eigentlich alles so geplant war, war das alles, wir haben es eh vorher besprochen, so dumm ausgeführt. Also,
ja.
Ja.
Aber man muss dazu sagen, Leute, die was sowas machen, da kann man nicht erwarten, dass der IQ so hoch ist.
Ja, nee. Also, ja. Aber ja, ich verstehe es halt einfach nicht, dass man sich nicht einfach trennen kann. Und so, okay, weil sie haben die ja danach dann noch ausgeraubt und mit der Kreditkarte halt noch Sachen eingekauft und so, denke ich mir, weißt du was, du hast da in einem Haus gelebt, du kennst dich aus, du weißt den Code von der Tür oder wo der Ersatzschlüssel liegt oder was weiß ich, du kennst den Tagesablauf dieser Person, also von dieser Sarah, mach doch Schluss, zieh aus, brech ein von mir aus, plünder das ganze Haus, aber lass die doch bitte am Leben. Also, da hätten wir doch alle viel mehr davon. Die Sarah wäre noch am Leben.
Ja, ich glaube tatsächlich.
Sie wären jetzt nicht so lange im Gefängnis. Win-win für alle irgendwie.
Ich glaube aber tatsächlich, dass der Raub, der war ihnen wichtig. Also sie wollten die ganzen Sachen von Sarah haben. Und ich glaube, dass es tatsächlich da überhaupt, so wie das Ganze klingt, überhaupt kein Gedanke war, dass man sie am Leben lässt. Weil der Nicholas war halt schon so eifersüchtig und so auf Hass gedrillt, dass das stand offensichtlich nie zur Frage.
Ja.
Und was ich nicht rausfinden konnte, war, was mit Chandler, dem Hund, passiert ist.
Oh ja, genau, der Chandler.
Aber ich glaube, also in den Berichten stand jetzt nicht irgendwie, dass der Hund, dass man dem was angetan hat. Also ich glaube, dass zumindest einer
unbeschadet davon gekommen ist.
Ja.
Armer Chandler.
Ich kann es zumindest hoffen.
Ich habe immer ein bisschen Angst, dass... Manchmal denke ich mir, wenn ich jetzt einfach umfallen sollte und in meiner Wohnung sterben sollte und mein Mann ist aus irgendeinem Grund nicht da, ich glaube, der Baloo wird mein Gesicht fressen.
Ja, ganz sicher sogar. Also, ich wollte dir... Das war, sorry, der entsetzte Blick von Shaki gerade.
Was?
Nein. Begründung dafür... Kennst du Dr. Mark Benecke?
Nein. Ich glaube nicht.
Das ist ein ganz, ganz, ganz berühmter forensischer Biologe und der hat auch bei ganz vielen Fällen geholfen und war sogar, glaube ich, in Chile und hat da Opfer identifiziert und so weiter und so fort. Und ich bin großer Fan von ihm. Und vor einiger Zeit war er in Innsbruck und hat da eine Buchlesung veranstaltet für eins seiner Bücher, das rausgekommen ist. Und meine Tante hat mich da eingeladen und wir sind da hingegangen. Und er ist echt ein cooler Dude und er meinte dann so, also im Prinzip, ihr könnt euch ja alles Buch kaufen, wenn ihr es lesen wollt. Ich werde jetzt hier nicht draus vorlesen, weil das ist irgendwie langweilig. Ich habe mir jetzt was anderes überlegt. Wir können entweder darüber reden, über einen Fall von einem Kannibalen, wo er mitgeholfen hat, den aufzudecken. Oder er zeigt uns, was passiert, wenn jemand stirbt und man hat Haustiere zu Hause. Und die Wahl fiel halt auf das. Und er hatte ganz, ganz viele Tatortbilder mit dabei. Und ich kann dir nur sagen,
oh nein.
Es bleibt nicht ganz so viel übrig.
Oh.
Man fand auch ganz, ganz viele geköpfte Menschen, weil die Hunde angefangen haben, den Hals zu kauen.
Oh.
Und irgendwann poppte halt der Kopf auch runter.
Ich denke mir so, auf der einen Seite, also es ekelt mich echt an, aber ich denke mir, ja, bevor der jetzt verhungert, und ich meine, ich bin eh schon tot, dann
go for it,
dann friss mich auf, bevor du auch noch stirbst.
Ja. Er hat auch eben erzählt, dass man da ganz oft sieht, dass zum Beispiel die Lippen fehlen oder die Hände abgenagt wurden, weil das so die weichsten Teile sind und die da relativ gut knabbern können. Yes. Ich fand's unfassbar spannend, muss ich wirklich sagen. Es waren ein paar grausame Sachen dabei. Der hatte auch dann so Beispiele, wo jemand hatte eine Hausratte oder einen Hamster zu Hause und wo. Also was. Ich glaube, war es der Hamster? Irgendeine von denen, ich glaube, Ratte oder Hamster, die gehen als erstes auf den Booty und knabbern sich dadurch.
Ich dachte jetzt, du sagst Bauch. Ich weiß nicht warum, aber ich hab gerade in meinem Kopf war so ein kleines, kreisrundes Loch, wo sich der Hamster so in die Gedärme reingenagt hat.
Weil hast du die Foltermethode im Kopf, was du im Mittelalter gemacht hast?
Ja, eben. Ich glaube, ich habe jetzt das assoziiert irgendwie.
Aber nö, ist es der Booty oder die Vagina, also...
Okay, hören wir auf damit.
Das war noch ein kleiner Exkurs zum Ende unserer Folge.
Ja.
Was passiert, wenn ihr drauf geht und ihr habt ein Haustier?
Wir sind sehr abgeschweift. Okay, schön, dass wir das auch geklärt haben. Ja, danke für den Fall.
Bitte, gerne. Wenn ihr mehr von uns hören oder sehen wollt, dann folgt uns auf TikTok und Instagram. Und ich verspreche, da kommt jetzt wieder mehr Content, weil da waren wir jetzt die letzten paar Wochen etwas nachlässig.
Wie oft hast du das jetzt schon gesagt?
Ja, ich habe mir das jetzt fürs neue Jahr vorgenommen. Okay. Jetzt geht's wieder richtig los.
Ist okay.
Und Oh ja, wir wünschen allen ein schönes neues Jahr.
Ja, stimmt, da war ja noch was. Ja, wir hoffen, ihr seid alle gut rübergerutscht. Und es geht euch gut.
Auf euren Booty.
Auf eurem Booty. Genau.
Okay, dann hören wir uns zum nächsten Mal.
Gut, dann sagen wir Tschüss.
Tschüss. Tschüss.